Ein Ziel für 2020 habe ich schon gesetzt, festgelegt. Nicht so viel über Essen zu reden. Aber da es nun oder immer noch 2019 ist, ich muss erwähnen, was ich in Albanien erlebt habe. Im Oktober war ich da für ein Seminar mit Christian und Marco. Wir haben eine sehr gute Zeit gehabt miteinander, aber Mann, haben wir gegessen. Wir haben gut gegessen und wir haben viel gegessen. Und ich bin vielleicht so in einem Muster, wo ich denke, okay, wenn wir etwas Gutes essen, dann werden wir vielleicht am Anfang einen Salat essen, nur weil ich es muss oder ihn essen muss. Aber dann kommt das Hauptgericht und dann dürfen wir Fleisch essen mit Kartoffeln dazu und vielleicht Nachtisch. Und ich denke, ich habe meinen Rhythmus, ich habe die richtigen Erwartungen, ich weiß, was kommt. Und dann aber in Albanien haben wir eine andere Erfahrung gehabt. Zum Mittagessen, auch am gleichen Tag zum Abendessen, saßen wir am Tisch und dann sind die Vorspeise zu uns gekommen. Aber mir war es nicht bewusst, dass die nur Vorspeise waren. Die waren so groß und riesig und ich habe gegessen, wir haben von gegrillte Gemüse gegessen, wir haben Käse gegessen, wir haben auch ein bisschen Fleisch gegessen und mir war satt. Ich habe gedacht, gut, ich habe so viel gegessen und dann kam der Kellner, er hat alles einfach aufgeräumt, weggenommen. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt Nachtisch. Aber Nachtisch ist nicht gekommen, sondern der Hauptgericht ist gekommen. Dann haben wir Fleisch und Kartoffeln und alles gehabt und ich habe mir gedacht, oh, ich habe das total verplant. Es war mir nicht bewusst, was kommen wird. Und ich habe einfach diese kleinen Sachen angeschaut, was auch gut waren. Ich habe die genossen, aber ich habe die einfach angeschaut, gegessen und ich habe gedacht, jetzt habe ich etwas Schönes. Aber dann kam etwas Größeres, etwas Besseres und ich habe gedacht, hätte ich einfach daran gedacht, dass etwas Besseres kommt. Und das passiert jeden Tag in unserem Leben. Nicht unbedingt mit Essen, vielleicht wenn wir Albanien besuchen, dann werden wir das mit Essen erfahren. Aber es passiert jeden Tag in unserem Leben, wo wir die kleinen Sachen des Lebens anschauen, wo wir auch die erleben, wo wir die kleinen Sachen des Lebens genießen. Aber wir sind von etwas Größeres abgelehnt, weil wir denken, oh hier, ich habe eine Gelegenheit, ein bisschen Anerkennung zu genießen. Dann werde ich einfach dieser Anerkennung dienen. Ich werde einfach tun, was ich tun muss, um mein Leben zu retten in dieser Weise. Ich möchte diese Anerkennung bekommen oder haben. Oder manchmal denken wir, ja, es gibt etwas einfach zu genießen in meinem Leben momentan. Ich habe Vergnügungen, die ich einfach erleben möchte. Und hier ist eine Gelegenheit, etwas zu genießen. Und ich werde einfach mich hingeben, etwas zu genießen. Aber was Jesus gesagt hat in Markus 8, lehrt uns total etwas anderes, total anderes. Wir haben diese Stelle von Marco gehört in zwei Predigten. Letzten Sonntag haben wir diese Stelle angeschaut. Und Jesus hat einfach gesagt, ab Vers 34 in Markus 8, als er die Volksmenge rief, samt seinem Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinen Willen, um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was für wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Wort schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Wen aber kommen wir in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln? Und Jesus hat einfach gesagt, es ist nicht richtig, wenn wir in diesem Leben als Nachfolger Jesus, es ist nicht richtig, wenn wir zu schnell abgelenkt von den kleinen Sachen in diesem Leben und nicht die wichtige oder die richtige Erwartungen haben für die Zukunft. Und das war auch Jesus bewusst in diesem Moment. Jesus, es war ihm klar, es war Jesus klar, dass die Jünger in diesem Moment etwas anderes benötigt. Und dann hat er einfach gesagt, hier in Markus 8, Vers 38, eines Tages in der Zukunft wird der Sohn des Menschen zurückkommen. Und er wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und dann in Vers 1 von Markus 9 sehen wir, dass er sprach zu ihnen, zu den Jüngern, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Er hat gesagt, hier, ich verstehe, in diesem Leben ist es für uns als Menschen, auch als Nachfolger Jesus, es ist so einfach, diese richtige Erwartungen für die Zukunft nicht zu haben oder nicht an Jesus zu denken, nicht seine Herrlichkeit einfach an seine Herrlichkeit zu denken. Und Jesus hat gesagt zu den Jüngern, hier, ich werde euch helfen. In dieser Bibelstelle werden wir auch sehen, wie Jesus ihnen geholfen hat. Und ich würde auch sagen, von dieser Bibelstelle, die wir anschauen heute, Markus 9, 1 bis 13, können wir von diesem Text drei Hinweise formulieren, die uns helfen, das Leben für Jesus zu verlieren. Was wir auch in der letzten Predigt gehört haben, von diesem Text hier, von Markus 9, 1 bis 13, können wir drei Hinweise formulieren, die uns helfen, das Leben zu verlieren für Jesus. Und ich möchte den Text vorlesen, damit wir auch anschauen können und sehen können, was Jesus getan hat, um den Jüngern zu helfen. Ab Vers 2 in Markus 9 lesen wir, und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lasst uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Vers 7, da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber von Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Mannes aus dem Tod auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeutet. Und sie fragten ihn und sprach, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Hier beginnt Kapitel 9 mit der Aussage Jesu. Es gibt einige, die das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und wie ich gesagt habe, es war nötig für die Jünger in dieser Zeit, die Herrlichkeit Gottes anzuschauen. Die bräuchten diesen Blick von der Herrlichkeit, um weiterhin gut zu dienen, um das Leben zu verlieren für Jesus. Und Jesus hat gesagt, hey, einige von euch, ihr werdet das Reich Gottes sehen. Und diese Geschichte, die wir haben, hier in Markus 9, 2 bis 13, ist ein Blick der Herrlichkeit Jesus. Und das hat passiert, 6 Tage später. Wir müssen nicht erwarten, irgendwann in der Zukunft, dass die Jünger einfach das Reich Gottes sehen werden. Das hat schon passiert. Was Jesus gesagt hat in Vers 1, ist in Vers 2 vollendet. Ist passiert, hat schon gekommen. Und hier ist, was wir auch hier in diesem Kontext sehen. Wir erinnern uns hier in der Eckstein-Gemeinde, weil wir durch Markus predigen, von Markus 8, 29, dass Petrus bekannt hat, dass Jesus der Christus ist. Für die Ecksteiner, die normalerweise und regelmäßig hier sind, Markus 8, Vers 29, Jesus sprach zu den Jüngern, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und wir kennen die Antwort sehr gut hier in der Eckstein-Gemeinde, nicht wahr? Petrus hat gesagt, du bist der Christus. Früher haben wir viel von Jesus gesehen, nicht wahr? Wir haben vom Anfang an in Markus Evangelium verkündigt, dass Jesus der Messias ist. Wir haben gesagt, dass wir eine frohe Botschaft haben, dass Gott zur Welt gekommen ist in der Person Jesus Christus. Und hier in Markus Evangelium, Kapitel 8, Vers 29, haben wir einen hohen Punkt. Du bist der Christus. Aber dann, was wir auch gesehen haben, ist in diesem Kontext, ist, dass Christus, der Messias, er muss leiden. Und das war auch vielleicht eine Veränderung in der Denkweise von den Jüngern. Die sind zu diesem Punkt gekommen. Ja, Jesus ist der Christus. Und dann hat Jesus angefangen zu erklären, dass er leiden müsse. Das sehen wir hier in Markus 8, 31. Er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Mannes oder des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder aufstehen. Und erinnert ihr euch, wie Petrus darauf reagiert hat? Das kann nicht sein, hat er gesagt. Er war nicht bereit, diese Herrlichkeit Jesus anzuschauen, aber zu verstehen alles, was das bedeutet. Aber Jesus hat auch gesagt, dass zu den Jüngern, dass die Kosten eines wahren Nachfolgers ist das Leben. Wir haben diesen Hauptpunkt, Jesus ist der Christus. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin der Christus und ich muss sterben. Und er hat auch gesagt, wenn ihr mir nachfolgen, dann müsst ihr auch das Leben geben. Das haben wir gerade eben gelesen in Vers 35 von Markus 8. Aber, wie ich gesagt habe, in Markus 8, 38 hat Jesus angedeutet, dass etwas Gutes kommt. In diesem Leben werden wir vielleicht Bedrängnisse haben, schwere Zeiten, Schwierigkeiten haben, Anfechtungen haben, aber etwas Gutes kommt. Und Jesus möchte, dass wir auch in die Zukunft anschauen und einen guten Blick auf seine Herrlichkeit haben. Dann haben wir hier in diesem Text, was Markus für uns aufgeschrieben hat, ab Vers 2, die sind Petrus, Jakobus, Johannes und Jesus zusammen. Sie sind diesen Berg aufgestiegen und dann hat Markus für uns hier nur ein paar Worte aufgeschrieben und er würde vor ihnen verklärt. Ich verstehe, ich spreche Deutsch als zweite Sprache. Aber ich muss auch erkennen, dass ich kaum dieses Wort höre und kaum dieses Wort nütze. Eine Verklärung. Was ist eigentlich hier passiert? Was ist mit Jesus passiert? Wir haben eine gute Beschreibung hier von Markus, sogar wenn die Beschreibung auch ziemlich klein ist. Seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Jesus hat eine Transformation erlebt. Und ich würde nicht sagen, und wir sagen nicht von der Theologie, dass Jesus etwas anderes ist in diesem Moment. Er hat einfach gezeigt, wer er eigentlich ist. Er hat, als er hier zur Welt gekommen ist, als Baby geboren, hat er auch Fleisch genommen. Und alles, was er ist, Gott, alle seine göttlichen Eigenschaften waren immer da in ihm. Sie waren einfach vom Fleisch verhüllt. Und das wissen wir auch, als wir durch Markus Evangelium gepredigt haben. Einige haben ihn angeschaut und haben gesagt, ist er einfach nicht der Sohn Marias und Josef? Ist er einfach nicht ein Handwerker? Die haben auch diese Herrlichkeit nicht gesehen. Aber Jesus gab diesen drei Männern eine Gelegenheit, seine echte Herrlichkeit anzuschauen. Diese Herrlichkeit, die Jesus hat, ist seins. Er widerspiegelt nicht das Licht wie der Mond, das Licht von der Sonne widerspiegelt. Das Licht ist seins. Er ist herrlich. Und Markus hat schon für uns geschrieben, durch Markus Evangelium, dass Jesus eine göttliche Autorität hat und dass er eine göttliche Kraft hat, Dämonen auszutreiben, Menschen zu heiligen. Wir haben wunderbare Sachen von Jesus gesehen, aber hier in diesem Text sehen wir, dass Jesus einfach seine Herrlichkeit gezeigt hat. In diesem Kontext lässt er uns die Herrlichkeit Jesus kurz sehen. Der Punkt aber in dieser Geschichte ist sehr klar. Und nun können wir den ersten Hinweis formulieren, der uns hilft, das Leben für Jesus zu verlieren. Du brauchst, genau wie die Jünger, eine größere Auffassung von Jesus. Du brauchst eine größere Auffassung von Jesus. Wir müssen einen besseren Blick haben von der Herrlichkeit Jesus. So oft sind wir langsam, das Leben für Jesus zu verlieren, weil wir eine kleine Auffassung von Jesus haben, weil wir einen kleinen Blick von seiner Herrlichkeit haben, weil wir seine Herrlichkeit nicht betrachten, weil wir seine Herrlichkeit nicht vor unseren Augen haben, weil wir nicht an seine Herrlichkeit denken. Wir sehen einfach seine Herrlichkeit nicht. Und dann, wenn wir diese kleinen Sachen, diese Vorspeise des Lebens anschauen, dann denken wir, oh, etwas Gutes, ich werde mich hingeben für diese kleinen Sachen. Aber Jesus hat gesagt, nein, 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 es funktioniert nicht in dieser Weise. Wir sollen einfach die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jesu anschauen. Wir sollen durch diese Herrlichkeit Jesu, wenn wir die Herrlichkeit anschauen, dann werden wir auch verstehen, wenn Jesus gesagt hat, hey, du musst dein Leben verlieren, dann werden wir sagen, was für einen guten Austausch. Ich würde gern mein Leben geben für diese große Herrlichkeit. Das Problem ist, wir sind so beschäftigt in diesem Leben mit den kleinen Sachen. Die sind immer vor unseren Augen, dass wir die Herrlichkeit Jesus nicht anschauen. Ich möchte euch helfen, heute Morgen die Herrlichkeit Jesus anzuschauen. Ich stelle mir die Frage, wo in der Bibel können wir vielleicht eine Offenbarung Jesu anschauen? Gibt es ein Buch in der Bibel, wo wir einfach diese Offenbarung anschauen können? Lasst uns das Buch Offenbarung aufschlagen, Kapitel 4, und dann werden wir einfach einen kleinen Blick, und ich sage kleinen, aber ich meine nicht klein, wir werden einen großen Blick von der Herrlichkeit Jesu anschauen, Offenbarung Kapitel 4. Und es gibt einiges zu lesen hier von dieser Bibelstelle, aber ich kann nicht besser erklären von der Herrlichkeit Jesus, als was wir hier in der Schrift haben. Offenbarung 4, ich werde mit Vers 1 anfangen und wir haben einiges hier vorzulesen. Wir lesen von allem, was Johannes gesehen hat. Und lesen wir hier in Vers 1, nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und hier haben wir in diesem Kontext einen Blick auf den Himmel. Wir sehen den Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Pausone mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Thronen. Und auf den Thronen sah ich 24 Ältesten sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und zu diesem Punkt sollen wir auch sagen, wow, der Himmel ist etwas anderes, als was ich erlebe hier auf der Erde. Und wenn wir den Text richtig verstehen oder vielleicht an Hesekiel denken oder auch später an Daniel denken vom Alten Testament, dann sollen wir denken, okay, der Himmel ist etwas Herrliches. Der Himmel ist etwas Außerirdisches. Der Himmel ist einfach anders. Und der Himmel, wir sollen denken, wow, das ist intens, was wir hier sehen. Es ist einfach herrlich, was wir sehen. Aber schaut ihr hier an. Johannes möchte nicht, dass wir diese Stelle anschauen und denken, wow, der Himmel ist schön. Lasst uns weiterlesen, Vers 8. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatten sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Seht ihr hier diesen Blick in den Himmel, den wir bekommen haben hier in Offenbarung? Wir sehen Jesus und wir sehen den Himmel als etwas, oder wir sehen den Himmel und der Himmel ist etwas anderes. Und was ist hier im Himmel passiert? Wir sehen Jesus, er sitzt am Thron und alle lebendigen Wesen, die rumherum sind, sie beten Jesus an und sie sagen, heilig, heilig, heilig bist du, würdig bist du hier in Vers 11, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Alle Ruhm, das wir einfach im Leben schaffen können, alle Ehre, die wir im Leben geben können, alle Macht, die wir vielleicht im Leben haben können, etwas zu tun, gehört einfach Jesus. Er ist so herrlich. So herrlich, dass alles, was im Himmel passiert, einfach auf Jesus fokussiert ist. Lasst uns weiterlesen. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublechen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden würde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublechen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weint nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, er aus dem Stamm Jude ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendige Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns vor Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unser Gott und wir werden herrschen auf Erde. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendige Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000, die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Hier ist ein Blick von der Himmel oder vom Himmel. Erstaunlich, was passiert ist oder was wird passiert im Himmel. Jesus ist da. Und alle lebendigen Wesen beten Jesus an. Und die haben Lieder zu singen. Hier, was wir in Vers 12 sehen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm, Lob. Alles, was wir geben können, Jesus ist würdig zu empfangen. Alles, mein ganzes Leben, Jesus ist würdig. Aber wir sind so schnell abgelenkt von den kleinen Sachen in unserem Leben. Es ist so einfach für uns zu vergessen, was wir hier fast in zwei ganze Kapitel von der Offenbarung vorgelesen haben. Es ist so einfach bei der Arbeit, so beschäftigt zu sein mit den Aufgaben, die wir haben. Und die Aufgaben sind gut. Müssen wir arbeiten? Ja, natürlich müssen wir arbeiten. Aber die Aufgaben der Arbeit, oder vielleicht erfolgreich zu sein bei der Arbeit oder Beziehungen aufzubauen oder Anerkennung zu bekommen, die kleinen Sachen im Leben, habe ich eigentlich nicht gelesen. Ich denke nicht, dass Anerkennung in den Himmel mit dir kommt. Ich denke nicht, dass deine Arbeit, sogar wenn du einen super Arbeitgeber hast wie ich glaube nicht, dass der Arbeitgeber mit dir in den Himmel kommt. Sogar wenn wir sagen, ja, aber ich diene bei einer Bibelschule. Ja, die Leute werden da sein im Himmel. Aber die Sachen, die wir hier tun oder die Aufgaben, die wir haben oder die einfach normale Sachen des Lebens sind kleiner als Jesus. Und wenn wir lesen in Markus 8, dass wir das Leben verlieren sollen für Jesus, dann müssen wir zurück zu diesem Punkt kommen, wo Jesus auch oder wohin Jesus die Jünger gebracht hat, zu erkennen, dass Jesus Herrlichkeit riesig ist. Wir müssen ihn anschauen und verstehen, wer er ist. Dass er herrlich ist, dass er riesig ist, dass er würdig ist, dass ich mein Leben geben kann, weil er würdig ist. Im Leben verlieren wir diesen Blick. Wir vergessen, wer Jesus ist, oder mindestens denken wir nicht daran, wer er tatsächlich ist. Wir erstaunen über kleine Sachen, die nicht viel Wert haben. Materialismus, wie viel kann ich haben in diesem Leben? Was für ein Leben kann ich für mich selbst aufbauen, um die Sachen der Welt zu genießen? Oder vielleicht Bequemlichkeit lenkt uns ab auch von Jesus. Wir denken nicht an die Herrlichkeit Jesus, besonders wenn das Leben uns schwer ist, weil wir einfach die Bequemlichkeit genießen. Und denken, oh, ich brauche einfach meine Ruhe. Das brauche ich. Ist mir wichtiger als die Herrlichkeit Jesu. Oder vielleicht, wie ich gesagt habe, verschiedene Vergnügungen, die wir im Leben haben. Die Sachen, die wir genießen. Oder vielleicht auch eine Beziehung. Und wenn es uns etwas kostet, Jesus zu folgen, dann sind wir schnell überfordert. Und wir hören auf zu tun, was wir eigentlich tun sollten. Aber wir brauchen einfach einen klaren Blick auf Jesus. Ein klarer Blick auf Jesus regt uns an, das Leben für Jesus zu verlieren. Was hindert dich, von einem großen Blick auf die Herrlichkeit Jesus zu haben? Was verhindert dich? Was in deinem Leben verhindert dich, mehr und mehr diese Herrlichkeit anzuschauen? Manchmal ist es Sünde in unserem Leben. Wir lesen in Jesaja 59, Vers 2, dass unsere Sünde trennt uns von Gott. Vielleicht sündigen wir und wir sehen die Herrlichkeit Jesu nicht, weil die Sünde einfach ist zu groß in unserem Herzen. Und wir müssen einfach Buße tun, um Vergebung bitten und unsere Beziehung mit dem Herrn wiederherstellen. Oder manchmal auch haben wir einfach keine gute Verbindung mit Jesus, weil wir Zeit mit ihm nicht verbringen. Und wir kennen von Johannes 15, wenn wir nicht in ihm bleiben, dann werden wir auch keine gute Früchte hervorbringen. Und wir werden auch, wenn wir keine Zeit mit ihm verbringen, dann werden wir diesen großen Blick von Jesus nicht haben. Und ich verstehe, dass es manchmal schwer ist, eine große Auffassung von Jesus zu halten. Ich verstehe, dass es schwer ist für uns als Menschen, diesen großen Blick zu haben und zu verstehen, wie herrlich Jesus ist. Aber wir müssen und du musst eine Entscheidung treffen, an Jesus zu schauen. Täglich, jeden Tag müssen wir diese Entscheidung treffen. Ich werde versuchen, heute die Herrlichkeit Jesus anzuschauen. Wenn wir die Bibel lesen, als wir durch Markus predigen, wir werden ständig die Herrlichkeit Jesus sehen. Wenn wir an das Evangelium denken und diese einfachen Wahrheiten des Evangeliums, die wir vielleicht hoffentlich gut kennen hier in der Eckstein-Gemeinde, dann können wir auch denken, ah, Jesus, er ist herrlich. Schau mal hier, was er getan hat. Er ist würdig, er ist groß, er ist gnädig. Er hat sein Leben gegeben, diese einfache Wahrheit, immer und ständig vor den Augen, damit wir diese Herrlichkeit sehen. Damit diese Herrlichkeit für uns groß ist. Und ich verstehe auch, wir verbringen viel Zeit mit dem ersten Punkt, aber die zwei anderen Punkte sind sehr klein. Aber hier ist ein Beispiel auch für uns. Weihnachten kommt, nicht wahr? Wir sind in November, Dezember kommt, sogar auf dem Weg hierhin heute Morgen habe ich gesehen, dass es schon möglich ist, Weihnachtsbäume zu kaufen. Weihnachten kommt. Und Weihnachten ist super schön. Aber ich möchte euch die Frage stellen, warum? Warum ist Weihnachten so schön? Warum genießen wir Weihnachten? Okay, ich verstehe auch Spekulatius. Wer wird Weihnachten nicht genießen, wenn wir except für die, die vielleicht Allergien haben und Spekulatius nicht essen dürfen, aber dann haben wir auch Zeit mit Freunden, nicht wahr? Mindestens haben wir Zeit mit der Familie. Und wir denken, ja, wir haben eine Pause von der Arbeit. Wir werden auch Geschenke austauschen. Oh ja, und Jesus auch. Aber denk für eine Minute an, was wir eigentlich über Jesus sagen zum Weihnachten. Und Weihnachten ist sehr schön. Und ich finde es richtig, dass wir die Geburt Jesus feiern, weil wir durch das Evangelium verstehen, dass Gott selbst zur Welt gekommen ist, um uns zu retten. Und wir können auch diesen Moment in der Geschichte der Welt feiern. Es ist gut so. Aber sehen wir Jesus auch beim Weihnachten und denken wir an Jesus und haben wir diese Gedanken, ja, er ist einfach ein Kind. Er war ein Baby. Und das war sehr schön. Und dafür dürfen wir feiern. Aber verstehen wir eigentlich, wer Jesus ist und was für eine erstaunliche Wahrheit wir haben in der Tat, dass Jesus zur Welt gekommen ist. Es gibt ein Lied, ein Weihnachtslied, Hört der Engel große Freude. Kennt ihr das Lied? Ich kenne das Lied, weil wir ständig das Lied auf Englisch singen in den USA. Aber im zweiten Vers des Lieds, auch in der deutschen Übersetzung, die ich habe, ist so cool. Hier haben wir Weihnachten, ja, Bäume, Spekulatius, etwas Großes zu essen, Zeit mit der Familie. Aber schau mal hier an, was der Autor dieses Lieds geschrieben hat im zweiten Vers des Lieds. Er, den alle Himmel loben. Kommt zur Erde, nackt und bloß. Er, der ewig herrscht, dort oben wird ein Kind im Mutterschoß.
Er verlässt die Gottlichkeit, wird ein Mensch in Raum und Zeit. Gott mit uns wird er genannt. Wir sind jetzt mit ihm verwandt. Wir brauchen eine größere Auffassung von Jesus. Wir müssen verstehen, wer er ist. Und wenn er sagt, hey, gib dein Leben, dann werden wir sagen, ja, das werde ich tun. Ich werde mein Leben geben für Jesus, weil er würdig ist. Wir brauchen zwei Predigten, glaube ich. Zwei andere Punkte, die ich nennen möchte. Die Jünger hat es benötigt, eine große Auffassung von Jesus zu haben. Und das haben sie hier bekommen in diesem kleinen Moment, wo sie die Herrlichkeit Jesus angeschaut haben. Und in Vers 4, zurück zu Markus 9, lesen wir, und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Markus sagt eigentlich nicht viel hier. Wir wissen aber, dass Mose hat das Gesetz gegeben im Alten Testament. Und wir wissen auch, dass Elia ein Vorbild von den Propheten war. Und nun, was wir hier haben in diesem Text in Vers 4, ist mit Jesus in dieser Verklärung, wir haben das Gesetz und die Propheten, Begriffe, die das ganze Alte Testament beschreiben. Und was wir sehen mit Jesus, hier mit Jesus, ist eigentlich eine Illustration. Alles, was wir im Alten Testament haben, fokussiert auf Jesus. Und in Vers 5 lesen wir, und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lasst uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und ich verstehe auch, manchmal haben wir diese Einstellung von Petrus, dass er zu schnell ist zu reden und was er sagt, nicht gut ist. Und es ist vielleicht auch hier in diesem Moment, und Markus hat geschrieben für uns in Vers 6, er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Er hat einfach den Mund gehofft, dass etwas Gutes rauskommt. Und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht hat er etwas Gutes gemeint. Aber ich denke, dass wir auch, und ich kann mir vorstellen, oh hier auch, ich habe etwas hier aufgeschrieben. Wir wissen auch, dass die Söhne Korahs geschrieben haben in Psalm 84, 11 bis 12, und wir singen so ein Lied auch hier in der Gemeinde. Denn ein Tag in deinem Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Das verstehen wir auch. Und das würden wir auch vielleicht sagen in diesem Moment. Aber ich denke, wenn wir einfach den Kontext anschauen, ich denke, dass wir wieder hier etwas sehen, wann Petrus das nicht besonders hilfreich war. Nicht besonders gut war. Was habe ich gerade oder schon in dieser Predigt gesagt? Petrus hat gesagt, du bist der Christus. Und Jesus hat gesagt, das stimmt und ich muss sterben. Und dann Jesus hat gesagt, ich muss sterben, ihr müsst auch das Leben geben. Vielleicht, Markus hat es nicht so klar und deutlich aufgeschrieben, aber vielleicht hat Petrus in diesem Moment auch gedacht, wow, ich habe gerade eben die Herrlichkeit Jesus gesehen. Anstatt bergunter zu gehen und einfach zurück zum normalen Leben und anstatt zu leiden und sterben und alles, lasst uns einfach hier bleiben. Lasst uns diese Herrlichkeit genießen. Ich brauche auch keinen Zelt her. Ein bisschen Demut sehen wir auch von Petrus, was gut ist. Er hat gesagt, hey, wir können auch in dieser Zeit haben sie den Fest gehabt oder das Fest gehabt für diese Zelten. Er hat gesagt, hier, wir können etwas aufbauen für ihr drei. Lasst uns einfach in diesem Moment bleiben. Lasst uns die Herrlichkeit genießen. Lasst uns nicht leiden. Und du, stirb nicht, bitte. Könnten die Ideen sein, die Petrus gehabt hat. Aber Petrus darf nicht die Schwierigkeiten des Lebens ausweichen und vermeiden. Seht ihr, wie wichtig es Gott ist, nicht nur eine größere Auffassung von Jesus zu haben, sondern auch eine korrekte Auffassung. Und das sehen wir hier auch in unserem Text in Vers 7 von Markus 9. Dann kam in diesem Moment, als Petrus etwas gesagt hat, dann kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Was Petrus gedacht hat, war nicht ganz richtig, nicht ganz genau. Dafür benötigt er nicht nur eine große Auffassung von Jesus oder einen großen Blick von der Herrlichkeit Jesu, sondern ein genauer, bibeltreuer Verständnis von Jesus. Und nun können wir den zweiten Hinweis formulieren, der uns hilft, das Leben für Jesus zu verlieren. Du brauchst eine genaue Auffassung von Jesus. Du brauchst einen genauen Blick auf Jesus. Wir müssen nicht nur seine Herrlichkeit anschauen, wir müssen auch seine Herrlichkeit verstehen. Wir müssen ihn kennenlernen. Wir müssen verstehen, wer er ist. Wir sehen seine Herrlichkeit hier im Text. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Leid von der Herrlichkeit kam und das Leid vor der Herrlichkeit kommen wird. Es hat mit Jesus passiert, es wird auch so in unserem Leben passieren. Wir haben nicht so viel Zeit, aber könnt ihr kurz Psalm 22 aufschlagen? In Psalm 22 werden wir auch von Jesus lesen. Und vielleicht kennt ihr Psalm 22 ziemlich gut. Wir haben gerade eben von Offenbarung 4 und Offenbarung 5 gesehen, dass Jesus herrlich ist, dass er würdig ist, dass wir Jesus loben und anbeten werden in der Zukunft, im Himmel zusammen mit ihm. Was wir auch hier praktizieren können, wir dürfen Jesus loben, wir dürfen Jesus anbeten. Aber wenn wir über seine Herrlichkeit denken heute, dann sollen wir auch uns erinnern, was er gelitten hat oder was er getan hat, um in diese Herrlichkeit zu kommen. Obwohl er herrlich war, bevor er zur Welt gekommen ist, das möchte ich nicht sagen. Aber hier in Psalm 22, Vers 2 lesen wir, was wir auch im Neuen Testament sehen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Jesus, der würdig ist, aller Kraft, aller Macht, allen Lob, hat auch am Kreuz gesagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann in Verse 7 bis 9 von Psalm 22: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Und dann später in Verse 15 bis 19: Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Oder was wir auch von Jesaja 53, Vers 5 gut kennen: Doch er würde um unseren Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunde sind wir geheilt worden. Petrus darf nicht vergessen, hier im Kontext von Markus 9, dass Leid bevor Herrlichkeit kommt. Und Leid ist, was wir auch in diesem Leben ertragen müssen. Du darfst nicht vergessen, dass Leid ein Teil deines Lebens ist, wenn wir Jesus folgen möchten. Das bedeutet aber nicht, dass du verlierst. Du bist tatsächlich in Jesus ein Sieger. Ich werde Kolosser 1 oder Kolosser 3, 1 bis 4 kurz vorlesen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, für uns, die glauben, die Christen sind, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn er denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und hier in Vers 4 von Kolosser 3, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Die Zukunft haben wir auch. Und wenn wir für Jesus in diesem Leben leiden müssen, was nicht immer passiert, wir dürfen so viele gute Sachen genießen, aber manchmal müssen wir für Jesus leiden, manchmal müssen wir das Leben geben, manchmal müssen wir vielleicht ein bisschen Energie, mehr Energie investieren, als was wir vielleicht denken. Oder vielleicht müssen wir ein bisschen mehr mal Geld geben, um dem Nächsten zu helfen. Alles, was wir tun, wo wir sagen können, ich habe etwas gegeben, ich habe mein Leben verloren, dann wissen wir ganz genau, dass wir auch die Herrlichkeit genießen werden mit Jesus im Himmel. Und dann werden wir diese kleinen Sachen anschauen und sagen, so klein, mein Leben war so klein. Nur ein Dampf, hat Jakobus geschrieben. So schnell ist das Leben vorbei. Ich kann ganz einfach und gerne mein Leben geben, um diese Herrlichkeit zu erreichen. Aber in dem Moment, wo wir denken, oh, ist das wirklich ein Teil der Herrlichkeit, dass wir leiden müssen? Dann müssen wir einfach Jesus anschauen und sagen, ja, in diesem Leben, in dieser Zwischenzeit, zwischen dem Punkt, wo wir errettet sind oder wo wir zum Glauben kommen, und dem Punkt, wo wir in den Himmel gehen, werden wir einfach dazwischen leben. Herrlichkeit kommt, aber heute in diesem Leben kann es sein, dass wir das Leben verlieren müssen, weil Jesus das gesagt hat. Und es ist gut so. Wir brauchen diese genaue, diese korrekte Auffassung von Jesus. Er hat gelitten, wir werden auch leiden. So ist das Leben. Wir brauchen diesen klaren Blick auf Jesus, weil ein klarer Blick auf Jesus regt uns an, treibt uns an, das Leben für Jesus zu verlieren. Und dann haben wir noch ein paar Verse hier in unserem Text in Markus 9, ab Vers 8. Petrus hat gesprochen, dann hat er eine Stimme vom Himmel gehört und Gott, der Vater, hat Petrus gesagt, hey, hör zu, folgt alles, was Jesus sagt. Und in Vers 8, plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus alleine. Dieser Moment war vorbei. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Petrus und die anderen, die müssen zurück zum normalen Leben gehen. Die haben die Herrlichkeit gesehen, aber Berg runter, und sie müssen einfach das normale Leben leben. Und Jesus hat ihnen gesagt, hey, niemand erzählen bitte, was ihr gesehen habt, bis der Sohn des Mannes aus den Toten auferstanden sei. Und dann haben wir wieder das Thema von Leid, dass Jesus sterben muss, aber dann sehen wir auch, dass er auferstehen wird. Und in Vers 10, die drei, die da waren, behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeutet. Und Jesus wird später erklären, was das ist. Aber in Vers 11, und sie fragten ihn und sprachen, Herr Jesus, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Dann haben wir hier wieder dieses Thema von Leid und Schwierigkeiten, Anfechtungen. Vers 13, aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Und nun in diesem Text haben wir Johannes, der Täufer, als ein Beispiel von Elia. Ich würde sagen, nicht ganz genau, aber ich habe nicht die Zeit, alles zu erklären. Das könnt ihr auch später anschauen und ein bisschen darüber lesen oder vielleicht manchmal werden wir darüber sprechen. Aber wir haben hier in unserem Text Jesus, der sagt, hey, wir müssen zurück zum normalen Leben kommen. Und in diesem normalen Leben werden wir sehen, dass Männer wie Johannes der Taufer, er hat gelitten. Ihr werdet auch sehen, Männer wie ich, Jesus. Jesus wird auch leiden. Dann hat er einfach den Punkt zu denen gebracht, wir brauchen diesen großen Blick auf die Herrlichkeit Jesus, damit wir auch durch diese Herrlichkeit bereit sind, etwas Gutes zu tun. Und hier ist der dritte Hinweis, den wir formulieren können von unserem Text, der uns hilft, das Leben für Jesus zu verlieren. Wir brauchen eine wirksame Auffassung von Jesus. Wir brauchen eine wirksame Auffassung von Jesus. Nicht nur eine größere Auffassung, was gut ist, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen im Evangelium, in der Bibel. Wir brauchen nicht nur eine korrekte, genaue Auffassung oder einen Blick auf Jesus. Wir möchten ihn verstehen, nicht nur, dass unser Blick größer ist, dass der Blick korrekt ist, aber wir brauchen auch einen Blick auf Jesus, der wirksam ist, der tatsächlich uns anregt, der tatsächlich uns antreibt, etwas zu tun. Und das sehen wir auch im Leben Petrus. Wir haben nicht so viel Zeit, aber könnt ihr kurz Apostelgeschichte 4 aufschlagen? Und denkt mal an Petrus. Er hat gerade eben die Herrlichkeit Jesus gesehen. Die sind berg runtergegangen und wieder zurück zum normalen Leben. Aber das Leben Petrus war eigentlich kein normales Leben, weil er auch bereit war, nach diesem Moment sein Leben zu verlieren, um Jesus willen. Er war bereit, sein Leben zu verlieren, um Jesus zu folgen. Und wir sehen nur ein Beispiel in Apostelgeschichte 4, Abvers 8. Apostelgeschichte 4, Abvers 8, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, als er mit den Obersten gesprochen hat, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Volltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Da ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und dann in Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erführen, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Diese Auffassung von Jesus, denn der Blick, den sie bekommen haben, war nicht nur Theologie, etwas Schönes im Kopf zu haben, diese Auffassung von Jesus war wirksam im Leben. Die sind zurück zum normalen Leben gegangen und die haben die Freimütigkeit gehabt, über Jesus zu reden, die Wahrheit zu verkündigen. Und wir haben nicht die Zeit, aber auch später in Apostelgeschichte 5 sehen wir, dass sie geschlagen waren, weil sie auch das Evangelium gepredigt haben. Aber hier ganz kurz Vers 40 von Apostelgeschichte 5. Und sie führten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Und Vers 41, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie würdig worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens Willens. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Die Herrlichkeit Gottes ist würdig, wenn wir etwas abgeben müssen oder wenn wir leiden müssen. Jesus ist würdig. Von diesem Text haben wir drei Hinweise formuliert, die uns helfen, das Leben für Jesus zu verlieren. Wir brauchen eine größere Auffassung, wir brauchen eine genaue Auffassung und wir brauchen eine wirksame Auffassung von Jesus. Sei einfach erstaunt von der Herrlichkeit Jesus. Lass mich beten. Himmlischer Vater und auch Herr Jesus, wir haben versucht, heute Morgen dich anzuschauen. Und Herr, wir brauchen diese Erinnerung jeden Tag. Herr, es ist so einfach für uns als Menschen, sogar als Leiter in der Gemeinde, abgelenkt zu werden von Sachen im Leben, die klein sind, von Sachen, die nicht wichtig sind, von Sachen, die nicht würdig sind. Aller Macht und aller Kraft und aller Lob und aller Ruhm. Herr, wir beten, dass du uns hilfst, deine Herrlichkeit zu sehen und auch diese Herrlichkeit zu schätzen. Herr, dass wir bereit sind, dir zu folgen, sogar wenn es uns etwas kostet. Herr, hilf uns, diese richtige Theologie zu haben in unseren Herzen, dass wir die Theologie an die Theologie glauben, wie wir hier gesehen haben in Markus Evangelium. Aber nicht nur, dass wir glauben, aber dass wir etwas tun, weil du würdig bist und du herrlich bist, Herr. Und wir möchten dich einfach verherrlichen, weil es richtig ist. Amen.